Guten Tag. Zum Jahreswechsel veröffentlichte die Redaktion von Le Monde Afrique auf ihrer Webseite eine Auswahl von 14 Artikeln aus dem letzten Jahr, die ihren Autorinnen besonders viel bedeuteten. Frédéric Bobin schrieb über die autokratischen Tendenzen des tunesischen Präsidenten Kais Saied. Noé Oche-Baudin spürte den Kämpfen zwischen den Tigre-Rebellen und der äthiopischen Armee nach. Laurence Caramel beschrieb die Widersprüche, denen der britische Wissenschaftler und Umweltaktivist Lee White als Klima- und Umweltminister in Gabun ausgesetzt ist, namentlich als Teil der autoritären und kleptokratischen Regierung von Ali Bongo. Mathilde Poussion erzählte von Kabelfressern im südafrikanischen Johannesburg, nämlich von Kupferdieben, welche die Fahrleitungen der Eisenbahn abmontieren, weshalb 80% des Netzes in der entsprechenden Provinz lahmgelegt sind. Morgan Lecon beschäftigte sich mit der Frage, ob man im Mali mit den Dschihadisten einen Dialog führen könne oder solle, unter anderem vor dem Hintergrund des Abbaus der französischen Militärpräsenz im Land. Die Odyssee der Vergessenen und Unsichtbaren, nämlich der afrikanischen Frauen auf ihrem Weg nach Europa, zeichnete Mustapha Kessus nach. Sandrine Berthaud-Claire verfasste ein Porträt der kamerunischen Feministin Marthe Vandoux, die im Dezember mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet worden war. Sophie Duss befasste sich mit der Frage nach Gerechtigkeit und Justiz in Burkina Faso, namentlich im Zusammenhang mit den islamistischen Anschlägen im Land. Pierre Lepidi porträtierte die Genozid-Gedenkstätte Gisozi im ruandischen Kigali, in einem Land, in dem auch heute noch überall unbekannte Tote aus der Zeit des Bürgerkriegs ausgegraben werden. Der Titel von Josiane Kouagus Beitrag heißt «In Kamerun setzen die Pygmäen alles auf die Ausbildung, um ihren Urwald von der Zerstörung zu schützen». Sie beziffert den Verlust an unberührtem Regenwald im Jahr 2020 in Kamerun auf über 100.000 Hektaren. Kumba Kan erzählt von Frauen und Kindern in den Goldminen der Demokratischen Republik Kongo und von sexueller Gewalt und Prostitution. Marie de Vergès verehrte den Erfolg einer lokalen Umweltschutzgruppe in Kenia, konkret in Lamu am Indischen Ozean, die mit Unterstützung verschiedener nationaler und internationaler Organisationen den Bau eines riesigen Kohlekraftwerks verhindert hat. Elliot Brachets Artikel behandelte die Opposition gegen die Militärjunta im Sudan, die verschiedenen Massaker an zivilen Demonstrantinnen, das letzte am 17. November des letzten Jahres in Jebel Moon im Darfur, und die Kundgebungen gegen die Machthaber. Olivier Herviot zeichnete für die Kulturberichterstattung mit der Reportage über den Fotografen Omar Victor Diop in Dakar, der im November an der Fachausstellung Paris Photo seine neue Serie Allegoria vorgestellt hatte, eine Arbeit über Umwelt und Natur, die man bald nur noch in den Handbüchern für Naturgeschichte betrachten könne. Afrika 2021 in 14 Tableaux. Ein Reigen der Depression. Noch nicht mal der obligate Kulturteil mit den Fotografien kommt um die Umweltzerstörung herum. Nun, ich bin sicher, dass alle 14 Berichte seriös recherchiert und hoch wahrheitshaltig sind. Ich spreche an dieser Stelle ebenfalls hin und wieder von den verschiedenen Katastrophen und Kapitalisten, welche diesen Kontinent befallen. Nicht zuletzt deshalb, weil ich eben regelmäßig einen Blick in Le Monde Afrique werfe. Und trotzdem erhalte ich hier und allgemein mit dieser solidarisch-kritischen Berichterstattung, welche in hoher Kadenz Missstände aufdeckt oder auflistet, keine auch nur halbwegs angemessene Vorstellung von diesem Kontinent. Stattdessen liegt vor mir das Afrika-Bild des europäischen und sozialdemokratischen Medienkonsens. Der europäische Journalismus ist kritisch, bewegt sich aber stets im Einflussbereich von PR-Abteilungen, was bekanntlich nicht zuletzt in Frankreich ein großes Thema ist mit all den Milliardären, welche in Fernsehen und Zeitungen machen. Dahinter lauern nicht nur das Pressestrafrecht mit zahlreichen Klagemöglichkeiten, sondern auch ganz plumpe wirtschaftliche Druckmöglichkeiten, über die man sich mittlerweile nicht einmal mehr zu unterhalten pflegt. In Afrika dagegen können die engagierten Berufsleute mit dem großen kritischen Pinsel malen und die Stereotype des Antikolonialismus und der verheerenden Auswirkungen des Kapitalismus bis in die kapillaren Strukturen der Gesellschaft hinein bedienen, bis hin zum postkolonialen ethnologischen Klischee. So publizierte Le Monde Afrique am 30. Dezember einen Artikel über eine bedrohte, matriarchale Gesellschaft auf dem Bijagos-Archipel vor Guinea-Bissau. Abgesehen vom Wahrheitsgehalt, den ich auch hier nicht in Zweifel stelle, passt diese romantische Berichterstattung einfach allzu wunderbar in den gerade herrschenden Konsens, dass die kolonial-, imperial-, kapitalistisch-patriarchalen Strukturen das gesamte Weltelend verursacht haben. Ja, eben jetzt zerstören sie auch noch dieses kleine, übrig gebliebene Matriarchat im Atlantik. Die Königinnen und Priesterinnen auf dem Bijagos-Archipel haben übrigens Nachwuchssorgen, weil die Girls seit mehreren Jahren zur Schule gehen und ein Leben in der Stadt und, wer weiß, im fernen Europa oder in Amerika bevorzugen gegenüber dem Leben als Königin oder Priesterin unter den Bedingungen eines Matriarchates unter halt doch recht primitiven Lebensbedingungen. Die wahre Geschichte und die ganze Realität des Kontinentes Afrika kenne ich sowieso nicht. Das Gebilde ist sowieso disparat. Der Norden bildet seit 5000 Jahren einen wesentlichen Teil unserer Kultur, hat sie über weite Strecken geprägt und kann sie auch in Zukunft prägen. Während südlich der Sahara im Laufe der Zeit verschiedene Königreiche entstanden und vergangen sind, die sich aber nie zu Strukturen verdichteten, welche die spätere Entwicklung einer Zentralmacht begünstigten, wie wir sie kennen oder wie wir sie in China und Japan sehen. In diesem Bereich findet gegenwärtig ein Aufbau von Null auf statt, wobei gegenwärtig sicher mehr als 50 Jahre zurückreicht. Aus den Brückenköpfen der Kolonialzeit entwickelten sich spezifische Formen der Modernität, vor allem in Landwirtschaft und später im Bergbau, zum Teil auch mit der Ausbeutung von Erdölvorkommen. Die industrielle Phase ist mir, mit Ausnahme Südafrikas, unbekannt, wobei es sie natürlich ebenfalls gibt, aber eben außerhalb meines Horizonts. Ich nehme die Perspektive Afrikas eher wahr als eine, welche recht schnell von der landwirtschaftlichen in eine digitale und Dienstleistungsgesellschaft wechselt, was zweifellos sehr eigenartige Ergebnisse hervorbringen muss und vor allem seine Zeit dauert. Selbstverständlich war die wichtigste Erfindung für den afrikanischen Kontinent die Mobiltelefonie und was die mittelfristig für Konsequenzen haben wird, darüber spekuliere ich dann später. Aber eigentlich halte ich die Entwicklung in Afrika für eine positive. Sie beruht, wie überall sonst auf der Welt, auf Bildung und dem Streben nach Wohlstand und Glück auf der Grundlage des vorhandenen globalen Reichtums. Und dass die Jungs und Mädels dies so tun, wie sie es für richtig halten und nicht so, wie ich es empfehlen würde, das ist konsequent und richtig. Und dass sie dabei Phasen durchlaufen, die uns in Europa als schmerzhaft und zum Teil widerwärtig erscheinen, damit haben wir uns abzufinden, will sagen, wir sollten die afrikanische Entwicklung nicht in Begriffen des europäischen Entsetzens abhandeln. Was uns andererseits nicht davon abhalten soll, weiterhin Le Monde Afrique zu lesen oder die Jeune Afrique, in welcher Kevin Urama, der Vizepräsident der Afrikanischen Entwicklungsbank, anfangs Jahr sagte, wir Afrikaner sind uns unserer Erfolge eigentlich gar nicht bewusst. Und gleichzeitig meldet die Zeitung die Übernahme der Leitung der Afrika-Union durch Senegal bzw. seinen Präsidenten Macky Sall. Auch auf institutioneller Ebene gehen die Dinge vorwärts, auch wenn man oft den Eindruck hat, die Afrikanerinnen würden eher seltsame Kopien europäischer Institutionen anfertigen, als selber welche entwerfen. Aber vielleicht ist es wie in der Physik. Die Naturgesetze kennen keine Landesgrenze und gelten in England genauso gut wie in Frankreich, obwohl England aus der EU ausgetreten ist. Und jetzt dies einfach auf Afrika gespiegelt. Oder so. Manchmal muss man tiefer seufzen, zum Beispiel in der Frage der Atomenergie. 25 Jahre hat es gedauert zwischen Tschernobyl und Fukushima. 10 Jahre nach Fukushima sind die Französinnen, Finninnen und weitere Trantüten wieder daran, auf die strahlenden, abfallproduzierende Energieproduktion in der EU zu setzen, weil sie einen billigeren Ausweg aus der Klimakrise verspricht als die Herstellung von Alternativenergien. Wieder einmal bedauere ich, dass es keinen internationalen Ohrfeigengerichtshof gibt und ich nicht dessen Präsident bin. Vielleicht tut uns die Natur oder die Technik den Gefallen und jagt das nächste Atomkraftwerk in die Luft, bevor die entsprechenden Richtlinien angenommen werden. Immerhin haben die Österreicherinnen angekündigt, bei Gericht gegen entsprechende Vorhaben auf EU-Ebene vorzugehen. Dann haben wir noch gelesen, dass Nayib Bukele, der junge Präsident von El Salvador, sein Land zu einem Paradies für Kryptowährungen machen will. Es gibt also auch noch Weltgegenden außerhalb des Kantonszug, wo man den richtigen Fortschritt vorantreibt. Bitcoin ist in El Salvador auf jeden Fall bereits als offizielle Währung zugelassen, neben dem US-Dollar. Die Partei Bukeles heißt folgerichtig Nuevas Ideas und versucht jetzt zur Abwechslung mal die Kryptostrategie, um das Land aus der endemischen Misere zu reißen, welche das Trio El Salvador, Honduras und Guatemala seit Jahren prägt und viele Menschen in die Flucht treibt. Die Energiequelle für die Währung soll nicht ein neues Atomkraftwerk bilden, sondern die Gewinnung von Strom aus den Vulkanen Mittelamerikas, also aus Geothermie. Aus neutraler Sicht brummle ich zu diesem Projekt nur «Why not?», merke aber mit der reflexartig kritischen Objektivität gleich an, dass ich noch nicht sehe, welche Auswirkungen ein Kryptoboom auf die sozialen Probleme im Land haben wird. Es heißt, dass es Bukele gelungen sei, ein Friedensabkommen mit den Straßengangs in der Hauptstadt zu schließen. Das erscheint mir ein Fortschritt, der aber noch nicht ausreicht. Aber immerhin. Mal was anderes. Für Menschen mit einem Bedarf an intellektueller Ergänzungsnahrung, also an hoffnungsvollen Nachrichten neben den kritischen, empfehle ich die Webseite reasonstobecheerful.world, welche 192 echte Fortschritte im Jahr 2021 auflistet, unter anderem die Meldung, dass 40.000 Coiffeursalons in den Vereinigten Staaten, die in ihren lokalen geschnittenen Haarabfälle zur Verfügung stellen, damit daraus Matten produziert werden, die man zur Bekämpfung von Erdölverschmutzungen einsetzen kann. Sie sollen in der Lage sein, bis zu 9-fachen ihres Gewichtes an ausgetretenem Erdöl zu absorbieren. Ebenfalls aufgeführt wird das Projekt in Deutschland, bei dem 843 ausgeloste Personen ein Jahr lang ein bedingungsloses Grundeinkommen erhalten. Bei einem ähnlichen Experiment in Stockton in Kalifornien erhielten verschiedene Bewohnerinnen in prekären Lebenslagen ein Grundeinkommen von $500 pro Monat, worauf der Anteil der Personen, die eine Vollzeitbeschäftigung ausübt, um 12% zunahm. Was auch immer das für das Grundeinkommen bedeutet. Und dann ist da noch dieser Bericht über das italienische Dorf Gamini in Kalabrien, dessen Einwohnerzahl auf 300 gesunken war und das jetzt dank dem Zuzug von Immigrantinnen und der Errichtung einer Landwirtschafts- und Handwerksgenossenschaft wieder über 700 Bewohnerinnen zählt. Oder die Meldung von Microsoft, dass die Arbeitsproduktivität um 40% zugenommen hat nach der Einführung der Viertagewoche, wobei letztere Meldung in einem oder in zwei Jahren noch überprüft werden muss, nehme ich an. Guten Tag.